egal wer da sitzt, derjenige sollte nur auch am Kanzlertisch sitzen. Das muss Chefsache sein in Deutschland, dass die Wohnungsnot oder die Situation, die wir haben, verbessert wird. Dann guckst du halt nach, wie viel musst du investieren, damit du diese Büroimmobilie auf den Standard bringst, dass es auch jeder kauft oder mietet.
Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir begrüßen heute Markus Buda, Bereichsleiter Berliner Sparkasse. Herzlich willkommen. Wir haben natürlich wieder einen tollen Gin dabei, heute Mampe Gin aus Berlin. Ich glaube, auch der Sparkasse ganz zugetan. Prost und herzlich willkommen.
Ja, ich bin gerne hier. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, dazu ein gutes Thomas Henry.
Genau.
Riecht mich sehr wohl.
Schmeckt sehr lecker. Wie siehst du den Markt aktuell? Also gerade so Thema Transaktionen kommen ja langsam wieder, zumindest nehmen wir das so wahr. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch spürbar ist in der Form. Da sehen wir schon einiges.
Also nach Assetklassen würde ich das unterscheiden. Also im Office-Markt bewegt sich nach wie vor wenig bis gar nichts. Mhm. Es sieht so aus, als wenn ein paar kommen, aber es ist nach wie vor, dass die Käufer- und die Verkäuferseite sich noch nicht über die Preise einigen können. Und deswegen passiert relativ wenig. Und vor dem Hintergrund ist der Markt, also auf der Investmentseite, schwierig. Wohnen suchen alle, wollen alle haben. Mhm. Da habe ich auch zum Glück sehr viele Anträge derzeit auf dem Tisch, um sie zu prüfen, um sie zu finanzieren. Insbesondere dann, wenn es auch Neubau ist, das ist besonders schön.
Ja.
Weil wir in Berlin nach wie vor eine entsprechende Wohnungsknappheit haben. Mhm. Logistik läuft eigentlich wieder ganz gut. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren, aber ist halt auch ein sehr enger Markt, ist nicht viel los in Berlin.
Ja.
Hotellerie, Serviced Apartments, da geht's gerade ganz schön ab.
Das merken wir auch. Also wir haben auch so die eine oder andere Konversionsimmobilie, die wir sehen, also wo Büro, Hotel, was sonst mal für eine Nutzung war, jetzt in so Studenten, Mikro-Apartments, Service-Apartments, was es so gibt, sehen. Also da sehen wir auch einiges tatsächlich, ja.
Es gibt ja auch auf dieses Asset spezialisierte Fonds, die dann halt auch ankaufen. Mhm. Die Mieten sind natürlich grandios hoch.
Ja.
Ist ein bisschen gruselig, wenn man das auch aus einer Mieterperspektive betrachtet. Wenn man also Langzeitmiete sucht, dann sind natürlich über 30 Euro oder was da aufgerufen wird, ein Albtraum. Aber das geht gut und gerade die Konversionen oder Transformationen von Büroimmobilien, die zum Teil eigentlich drohen, ein Stranded Asset zu werden, zu wohnen, egal ob es jetzt ein Kurzzeitwohnen ist oder ein Langzeitwohnen, finde ich persönlich gut, weil diese Büroimmobilien würden auf Dauer eh nicht mehr von einem Office-Nutzer genutzt werden.
So ist es. Also sehr viel, gerade so diese 90er-Jahre-Immobilien, die vielleicht jetzt nicht mal den besten Schnitt haben oder auch energetische Themen haben. Da sehen wir ganz klar den Trend hin zu, okay, wenn wir es jetzt anfassen, ist es halt so teuer, dass es keinen Sinn mehr macht, in die Bürovermietung zu gehen. Dann suchen wir uns lieber einen Betreiber, der da ein Konzept drauf macht und Mikro-Apartments zu Studenten wohnen, was auch immer. Also das sehen wir schon. Also nicht nur in Berlin, auch in, wir haben gerade aktuell was in Düsseldorf dazu. Und da passiert das auch, ja.
Also das ist so, dass wir das ganze Office-Portfolio, was wir haben, versucht haben zu untersuchen. In Cluster, wo könnte es irgendwann schwierig werden? Dann guckst du halt nach, wie viel musst du investieren, damit du diese Büroimmobilie auf den Standard bringst, dass es auch jeder kauft oder mietet. Wenn diese Mieterhöhung aber an diesem Standort nicht möglich ist, ist klar, dann wird es ein Stranded Asset. Und genau diese Objekte muss man umplanen. Und da gehen wir auch direkt auf unsere Kunden zu und empfehlen durchaus, dass sie das machen, weil wir im Zweifel die Modernisierung nicht mit begleiten können, weil sie halt nicht zum Ziel führen würde. Weil wenn du umgerechnet 10 Euro auf einen Meter investieren müsstest in ein Büro, kannst aber diese 10 Euro nicht auf die aktuelle Miete rauflegen, macht es ja auch keinen Sinn.
Genau, dann macht es auch keiner. Ja. Das sehen wir auch. Die Wohnungsknappheit, ich glaube, die wird uns noch eine ganze Weile so begleiten, weil auch der Wohnungsneubau, wie wir alle wissen, findet nicht statt. Also es wird ja immer gern mit Zahlen von Baugenehmigungen geprahlt. Das kann man gerne tun. Also eine Baugenehmigung ist aber noch nicht Wohnen. Und ob diese Genehmigung dann und ob sie oder wann sie gezogen wird und dann wirklich gebaut wird, ist noch die andere Frage. Also man muss mal schauen, wie viel Baustellen gehen wirklich los oder welche Fertigstellungsquoten haben wir. Und da haben wir ja nun eine Tendenz leider nach unten und halt immer einen steigenden Markt, weil wir halt auch immer mehr Zuzug haben aus den bekannten Gründen. Und der Druck wird enorm hoch dort werden. Ich weiß auch nicht, ob wir sind einen Tag nach der Kanzlerernennung, ja, müssen wir auch heute sagen. Bin sehr gespannt, was da kommt. Wir haben eine neue Bauministerin, die nicht vom Fach kommt. Wir schauen mal, die hat hoffentlich ein paar fähige Staatssekretäre und vielleicht auch ein bisschen Geld an die Hand kriegt sie, dass sie irgendwie ein paar Förderprogramme machen kann. Also wir können uns noch an die Zeiten erinnern, als die Ampelkoalition da war und ich glaube kurz danach dann die KfW-Programme mehr oder weniger eingestellt wurden. Das 40er und das 50er und die 60er, glaube ich, war es. Auch wurscht. Das ist natürlich jetzt auch noch zusätzlich hinderlich. Also wir schauen mal, gab doch schon Andeutungen im Koalitionsvertrag, dass da was kommen soll. Das dürfte der Sache auf jeden Fall dienlich sein. Ansonsten werden wir nur noch hochpreisiges Wohnen sehen in der Entwicklung, weil es schlichtweg anders nicht geht. Also was der Gestehungskosten von mit Grundstück, na, mindestens mal 4. So, und was willst du da für eine Miete nehmen? 25 Euro nimmt dir keiner ab.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Also zurzeit wird selbst diese Miethöhe absorbiert. Das ist ja das Faszinierende. Bundesbauministerium, ein gutes Stichwort. Egal, wer da sitzt. Derjenige sollte nur auch am Kanzlertisch sitzen. Mhm. Das muss Chefsache sein in Deutschland, dass die Wohnungsnot oder die Situation, die wir haben, verbessert wird. Die Baufertigstellung in Berlin sind tatsächlich rückläufig. Also da reden wir wirklich von Fertigstellung. Die sind nach 21 sukzessive immer weiter runtergegangen und weit weg von den Zielen, die wir haben. Ich glaube, wahrscheinlich kommen wir vergangenes Jahr auf 14.000 Wohnungen. Ja. Und das nächste Thema ist, die meisten Wohnungen haben mittlerweile die kommunalen Wohnungsunternehmen, die bauen. Mhm. Und gar nicht mehr die klassischen Projektentwickler. Also aktuell würde ich fast vermuten, dass die Berliner Wohnungsunternehmen, die kommunalen, der größte Projektentwickler Deutschlands sind.
Okay, so bei 14.000 Wohnungen, davon sind wahrscheinlich 10 kommunal?
Nenne ich ganz mal, bisher die Hälfte.
Okay.
Aber die machen ja weiter und die Summe der Fertigstellung, die halt auf die Initiative und auch die Not der kommunalen herrührt, dürfte, wie gesagt, weit mehr sein als jeder private Projektentwickler. Mhm. Wir haben zwar zum Glück ein, zwei Projektentwicklungen, die jetzt auch laufen. In Neukölln zum Beispiel, das ist ein sehr schönes Projekt mit über 800 Wohnungen. Mhm. Da freuen wir uns natürlich als Berliner Sparkasse, wenn wir halt dazu beitragen können, dass die Not ein wenig gelindert wird. Aber das ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir bräuchten 25.000 Wohnungen pro Jahr Minimum. Mhm. Und wenn es derzeit weniger als 15.000 sind, fehlen 10.000 Wohnungen.
Wir hatten ja letztens auch bei uns im Podcast den Projektentwickler, der ja mit vielen kommunalen Unternehmen unterwegs ist, den Thomas Doll. Der ist auch äußerst umtriebig und hat sich den schmerzhaftesten Beruf ausgesucht, den ich mir vorstellen kann. Also irgendwo zwischen Wohnungsunternehmen und Baubehörden zu stecken, das muss man wollen. Ja. Und der ist ja sehr aktiv dort im nördlichen Pankow-Buchholz. Ja, mit seinem großen Baugebiet ist auch weit fortgeschritten, hat von allem berichtet, was da so ist, von Krötenumsiedlung und was weiß ich, S-Bahn-Anbindung. Ich glaube, das tatsächliche größte Problem, auch wenn die Kommunalen bauen, ist ja die lange Zeit für den Verkehrs, für die Infrastrukturmaßnahmen an der Stelle. Mhm. Wenn ich sehe, aus der Region, wo ich ursprünglich herkomme, aus Pankow, dort oben Blankenburg, Buchholz etc., wie lange da schon über Wohnungsbau gesprochen wird, seit 30 Jahren, also alleine was der Krieger da macht, mittendrin, also ich glaube, ich hoffe für ihn, er erlebt noch die Fertigstellung, ja. Er ist auch schon im fortgeschrittenen Alter. Oder auch Blankenburger Pflasterweg, was da entstehen sollte, schon bei Ewigkeiten. Ja, dann bräuchte man vielleicht auch mal eine S-Bahn oder eine Straßenbahn hin. Und alleine das mit dem Plan Feststellungsverfahren in den Zirkus. Also da müssen wir uns wirklich beeilen, dass da oder deutlich entschlacken, dass das schneller geht.
Also Berlin hat ja da zum Glück nun mit der neuen Landesregierung mit dem schneller bauen Gesetz mal abgekürzt eine Menge in die Wege geleitet. Jetzt muss es ins Laufen kommen. Und klar, die Infrastrukturseite ist ja mehr ein Thema der Verkehrsbetriebe. Aber wichtig ist überhaupt, dass es schneller geht. Ich glaube, Kurt Krieger hat knapp 20 Jahre gebraucht, um sein B-Plan-Verfahren abzuschließen. Und viele andere B-Plan-Verfahren dauern ähnlich lange. Mhm. Und wenn es sich verkürzt, dann kommt wenigstens erstmal was. Wie die Leute dann von da zum Alex oder zum Gudamm kommen, würde ich dann zur Not in zweiter Linie klären. Wichtiger werden dann eher Schulen, Kindergärten, Fahrradwege.
Ja.
Bitte nicht so breit, aber auf jeden Fall muss es einfach schneller gehen, weil dann hat man vielleicht eine Chance. Ich habe auch Projektentwickler, die natürlich auch über die Situation mit dem angestiegenen Zins in Schwierigkeiten gekommen sind.
Na klar.
Weil sie mussten warten und kommen halt nicht um die Kurve.
Mhm.
Ja, und also ich finde das sehr bemerkenswert, wenn gleich, wie gesagt, die aktuelle Berliner Politik da sehr bemüht ist und auch die Protagonisten vom Senator Gebler über die Wohnungsbauleitstelle, wenn ich mit denen rede, merkt man auch, die wollen.
Mhm.
Aber die Berliner Struktur, dass die Bezirke erstmal und dann kommt erst das Land, das hat in den vergangenen Jahren einfach zu viel Zeit gekostet. Und der größte und schwierigste Faktor, der auf der einen Seite schön ist, nämlich das Thema Partizipation, führt halt an vielen Stellen dazu, dass man sagt, ja, wir würden ja in Pankow bauen, ja, aber die Leute, die dort wohnen, wollen nicht, dass da noch mehr Leute wohnen.
Mhm.
Und dann hatten wir schon eine Senatorin, die dann gesagt hat, das ist mir wichtiger, was die Leute sagen, die dort jetzt wohnen, als die, die eine Wohnung suchen.
Ja.
Und das war ein Problem und ich hoffe sehr, dass sich das ein bisschen ändert, weil ich glaube, der Begriff Partizipation steht zumindest nicht im Parteiprogramm der CDU und SPD.
Ja, ich meine auch gelesen, aber ich fällt mir leider gerade nicht ein, welches Bauprojekt es war. Es gab jetzt eins, wo das Land Berlin quasi das an sich gezogen hat, in den Bezirken die Leitung und die die Begleitung dieses Bauvorhabens entzogen hat quasi, wo die Schimmer, ich weiß nicht mehr, was es war, aber wir schauen mal, wie das ausgeht. Das ist vielleicht auch mal ein spannender Reflex. Also dieses Behörden-Ping-Pong, glaube ich, kennt auch jeder, der sich schon mal mit einer Baugenehmigung in Berlin für was Größeres beschäftigt hat. Ja.
Also das macht das Land Berlin aber schon länger, nur noch nicht in dem Umfang, wie es es machen müsste.
Mhm.
Also du hast völlig recht, aber das sind ganz viele Vorhaben, wo das Land Berlin dann sagt, das ist halt für die Stadt so wichtig, dass sie dann halt im Bezirk die Entscheidungshoheit nehmen.
Mhm.
Und vom Prinzip her kann das die Senatsverwaltung auch machen, aber sie respektiert natürlich auch irgendwie den Bezirksbaustadtrat.
Mhm.
Ehe sie das machen, muss es schon echt eng werden, aber mittlerweile definiert man Enge vielleicht über den gesamten engen Markt.
Ja, so ist es. Wir sind ja hier so mittendrin gefangen zwischen mehreren Shopping-Malls. Da gibt's ja mehr Absatzreserve in den Mietflächen. Wie ist da eure Wahrnehmung?
Also zurzeit würde ich ein Shoppingcenter nicht finanzieren, wenn ich ehrlich bin. Es sei denn, es hat einen unglaublichen hohen Besatz an Gütern des täglichen Bedarfs. Also wenn sich das Einkaufszentrum definiert durch ein Aldi und ein Edeka oder ein Rewe und ein Lidl in 50% oder 60% der Fläche, dann kann man auch darüber nachdenken, dass es okay ist, dass noch ein Textilit irgendwo mit im Objekt ist. Aber die vielen Objekte, die so textillastig sind, die haben Probleme. Und da würde ich mich derzeit auch nicht rantrauen und fokussiere mich dann eher auf auch dort Konversion, dass man dann halt eher schaut, ich nehme nur dem Einzelhandel im EG und vielleicht einen Teil im ersten OG, aber selbst da würde ich schon fast sagen, lass es und baue lieber im ersten OG vom Friseur über den die Apotheke, einen Zahnarzt, können auch mal Ärzte mit drin sein, dann vielleicht ein Fitnessstudio und oben drüber durchaus Office, weil sich das miteinander gut versteht. Und für Menschen, die in so einem Objekt arbeiten, sich die Möglichkeiten einfach ergeben, dass ich im selben Haus zur Not zum Friseur gehen kann und den Einkauf für zu Hause erledigen kann.
Ja.
So funktioniert das im Silicon Valley in vielen Objekten.
Wir haben in diesem Jahr begleitet eine Finanzierung mit einer ostdeutschen Großstadt, darf jetzt nicht sagen was, sondern uns fällt sofort auf, einen ehemaligen Kaufhof, der seit, ich weiß gar nicht wie lange, 4-5 Jahren jetzt leer stand, bringt ein anderes Objekt mitten in der Mitte und haben den Kunden begleitet, der das entwickelt. Die haben auch ein schönes Konzept. Unten drin kommt ein Einzelhandel rein oder zwei, einmal Discount, einmal Premium. Darüber Fitnessstudio, weil die natürlich kaum Belichtung in den Flächen haben, da muss ein bisschen was rein, aber Fitnessstudio bietet sich an und haben ein tolles Konzept, konnten auch die Mietertrag quasi, die sind in, dafür, dass es im Osten ist, glaube ich, sind auch über 20 Euro auf den Quadratmeter, also das passt auch alles in die Welt. Kann man machen und ich glaube, die haben auch Spaß dran und die haben auch schon Interessenten, die das Ding hinterher abkaufen wollen. Also sowas geht auch, aber es ist halt natürlich die Ausnahme. Wenn wir hier schauen, wir haben ja gegenüber die Mall of Berlin, also die Fenster, die zugeklebt sind, sie machen es natürlich geschickt mit den Folien. Das wird schon mehr. Ja, die Potsdamer Platzarkaden, die wurden ja vor Jahren mal komplett umgebaut. Das ist ja gefühlt keine Shopping Mall mehr. Das ist ja eher unten ist täglicher Bedarf im EG und ein Food Court oben, ja, auch ein Food Court und so ein bisschen, ja, Basketball und das war es dann noch. Der Rest ist auch, ist nicht mehr das, was mal war, aber das ist wahrscheinlich wohl ein Zahn der Zeit. Also mir fällt auch nicht ein, wo ich in ein Shoppingcenter gehen sollte. Und wie sind die Zeiten anders geworden?
Also gut, ich oute mich, dass ich gerne in die Mall of Berlin gehe, weil ich, wenn ich vor Weihnachten irgendwie ganz viel Zeug brauche,
ja, okay,
dann kann ich das an einem Tag erledigen. Früher bin ich ins KDW gefahren, das ist mir da irgendwie ein bisschen zu wuselig.
Ich hoffe, das ist früher gewesen, weil die hatten so eine tolle Einpackabteilung. Ja. Da auch konnte man alles abgeben. Für ein kleines Geld haben die Sachen toll eingepackt.
Also hier die Potsdamer Platz Arkaden, das ist natürlich ein mutiges Konzept, was die dort gewählt haben. Aber der Food Court ist zugegebenermaßen grandios. Mhm. Ob ich jetzt einen Mattel-Laden brauche, weiß ich nicht. Aber dann habe ich keine Kinder mehr in dem Alter, die mit Barbie spielen. Ja. Und mag sein, dass es irgendwann seine Existenzberechtigung hat. Ich glaube NHL oder NBA.
NBA.
Ja. Also muss man mögen, aber Alexa gegenüber ist jetzt ein Union Berlin Shop und der ist durchaus gut besucht, würde ich sagen. Also ist Alexa auf jeden Fall.
Also Alexa läuft. Brummt immer noch, ja. Ne?
Ja, ja.
Wahnsinn. Also ich war auch jetzt mal vor längerer Zeit wieder im Mediamarkt drin, den haben sie auch komplett geändert. Also ist schon spannend.
Auch der Saturn am Alex, da musst du mal reingehen. Der hat eine ganze Etage nur mit Gaming. Das ist so irre. Also ich war etwas überfordert.
Ich glaube, die müssen sich auch absetzen. Also dieses früher, wir packen den ganzen Krempel an Waren aus und irgendeiner wird das schon mitnehmen, das funktioniert nicht mehr. Also dann können die Leute, es gibt, früher brauchtest du vielleicht noch die Beratung, da schauen diese Leute halt YouTube Reviews an dazu und dann bestellen sie das Zeug sonst wo. Also du musst dich da schon irgendwie schon so ein Erlebnis reinkriegen, ansonsten wird es vermutlich schwer. Wo wir bei Shoppingcentern sind und die vielleicht nicht mehr ganz so gut laufen, Berliner Sparkasse, Geschäftsjahre, letztes Jahr, vorletztes Jahr, wo siehst du die größten Schwierigkeiten in eurem und ich will nicht sagen eurem Buch, aber vielleicht bei euren Kunden? Klar, Projektentwicklung.
Ja, Projektentwicklung, Office. Die beiden Sachen sind die, wo ich denke, da hast du die größten Sorgenfalten. Ja, und natürlich sind wir vor einigen Jahren auch noch in etwas mutiger gewesen, also ohne Vorvermietung eine Projektentwicklung zu starten, hat man sich getraut bei einem Büroflächenleerstand von kleiner 3%. Erst recht, weil das hochmoderne Immobilien sind oder werden sollten und man ja schon damals darauf reflektieren konnte, wenn jemand in Berlin ein Büro mietet, dann muss es voll E sein,
ja.
Nahezu klimaneutral. So, und deswegen haben wir das gemacht, aber jetzt laufen die in die Fertigstellung und gleichzeitig haben wir in einem rückläufigen Vermietungsmarkt. Das macht die Sache halt ziemlich unsexy. Wir haben zwar sehr professionelle und echt gute Kunden damals auch bespielt und die sind es auch heute noch, aber die haben mit dem Problem zu kämpfen, dass sie zum einen keinen haben, der es ihnen abkaufen will und zum anderen, dass auch die Vermietungsleistung rückläufig ist.
Ja.
Und dann sind wir fast wieder beim Thema Wohnen. Weil meiner Meinung nach würden wir sehr viel mehr Ansiedlung in Berlin haben, wenn der potenzielle Unternehmer, der in Berlin ein Büro aufmachen will, auch die Chance hätte, dass seine Mitarbeiter irgendwo wohnen könnten.
Ja.
Deswegen ist vielleicht das ein oder andere Objekt, selbst der Kaufhof, von dem du gerade sprachst, gar nicht so verkehrt, wenn man da dann halt auch mal 35 Wohnungen mit einbaut.
Ja.
Ja, egal, ob die jetzt besonders gut belichtet sind. Also wer Berliner ist, der kennt das Berliner Zimmer. Mhm. Da musste man durch ein anderes Zimmer durch und dann hatte das Ding hinten im Hof sozusagen ein Fenster auf eine Raumlänge oder Raumgröße von 35 Quadratmetern. Ja. Das war damals auch dunkel.
Ging also auch. Ja. Heute nicht mehr der Standard, aber das ist so. Ja, bei Büro sehen wir halt auch, also viele größere Unternehmen gerade, die haben ja sich auch auf die Fahne geschrieben oder an ihren Compliance zu stehen, dass sie halt nur gewisse Energiestandards anbieten dürfen. Und da fängt es sich ja oft schon an zu beißen. Also
nur vor Jahren noch habe ich bei Veranstaltungen, wenn ich dann zum Markt befragt wurde, gesagt, eigentlich ist das bestlaufende Asset im Segment Office so eine Red Brick Architektur, weil das ist cool mit hohen Decken, Loft, Charakter und oder ein Plattenbau in einer Ecke, wo gegebenenfalls mal ein Gefängnis gewesen ist. Mhm. Weil das die Startup-Szene einfach gereizt hat, irgendwas Besonderes zu haben. Ja. Das Thema ist durch. Die Leute haben mittlerweile erkannt, dass die Notwendigkeit, möglichst effizient ins Objekt zu bekommen, mehr Bedeutung gewinnt als die Optik. Deswegen glaube ich, dass ein, ich sage jetzt mal, klassischer Schuhkartonbau, der aber total super energetisch gebaut worden ist, eine höhere Überlebenschance hat als so die früher so coolen Objekte.
Das glaube ich. Also auch energetisch, klar. Also alleine mit den gestiegenen Gaspreisen sind die Nebenkosten ja bei vielen auch durch die Decke gegangen. Also wo man früher, ich sag mal, vielleicht für 2-3 Euro heizen konnte, da bist du vielleicht gerade bei den schönen Altbauten, die wir alle so mögen, ja, also Loftcharakter, auch Mumpagen, übrigens auch eine sehr schöne Location. Bei denen ist es ja ähnlich. Die haben ein altes Bürogebäude als Loft mit 3-4 Meter Deckenhöhe. Das zu beheizen, früher hat man sich keine Gedanken drum gemacht. Ja, kostet halt ein bisschen mehr, aber heute ist es halt schon signifikant. Also
absolut. Ja, also, ich weiß nicht, die Office-Seite, ich hoffe zwar sehr, dass sie wieder zurückkommt, aber man muss sehen, ich würde mir eigentlich wünschen, dass sie alle wieder zurückkommen, aber da würde ich halt, um deine Frage abschließend zu beantworten, sagen, da habe ich die größten Sorgen, dass das halt nicht bald besser wird, weil das werden ja auch die nächsten Monate und nächstes Jahr noch mehrere 100.000 Quadratmeter Büroflächen fertig, die auch noch nicht vermietet sind.
Ja.
Aber am Ende ist es genauso, wie du sagst, so ein Corporate vor allem, muss in seinem Nachhaltigkeitsbericht auch darauf eingehen, wo ist mein Energiebedarf?
Ja.
Und dann kann ich mir das nicht erlauben, in einem Gebäude aus den 90er Jahren zu wohnen.
Ja, das ist wahrscheinlich so, ja. Aber zumindest eins, was nicht wirklich hergerichtet ist. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, wirst du vielleicht auch beobachtet haben, ich fahre viel durch die Stadt, gerade die Hauptstraßen und viele, die man sieht, auch hier am Potsdamer Platz, also bei uns im Haus, ist seit Jahren sind die Läden leer. Und wenn sie einen finden, dann ist das eher so, okay, man merkt, das war die zweite Wahl, die sie eigentlich haben wollten. Fällt mir bei vielen Straßen auf, zum Beispiel auch, was früher undenkbar war. Wir sehen erhöhten Leerstand in den Ladengeschäften in der Frankfurter Allee. Also unten die Erdgeschosse, die klassischerweise immer geboomt haben. Egal jetzt mal drin, ob da jetzt ein Dönerladen drin war oder sonst irgendwas. Da sieht man Leerstand und es passiert nichts hinten raus. Ja, dann kommt vielleicht mal nach ganz viel Erbarmen so ein Flink, der da mal kurz mit seinen Fahrrädern irgendwas drin macht. Aber das sehe ich mehr und mehr. Also Shoppingcenter, okay, das wissen wir schon eine ganze Weile, dass es da ein Thema gibt. Aber das macht mir zusehends ein bisschen Sorgen.
Na, da sind halt durchaus einige dabei, die über Corona und die Corona-Hilfen noch sozusagen überlebt haben, aber die dann halt im Folgenden ja diesen Überlebenskampf einfach verloren haben. Und da waren hundertprozentig diverse bei, die auch schon vor Corona eigentlich an der Grenze waren, pleite zu gehen. Und es haben dadurch einige Tatsache länger geschafft. Und dann ist der Online-Handel auch eine starke Konkurrenz. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das für jeden Laden gleichermaßen gilt. Aber es ist halt schon ein Problem, dass ich mir halt übers Internet eigentlich nahezu alles bestellen kann. Und dass damit gerade eigentlich ich finde das cool, so boutiquenähnliche Läden, wo du halt auch mal andere Sachen kriegst, als das, was halt sonst bei H&M oder ähnlichen wäre.
Das ist also vielleicht auch das Thema von Malls. Also du hast ja überall die gleichen Filialisten drin. Klar, die Banken als Finanzierer, die wollen immer, ja, welche großen Namen habt ihr denn drin? Der will jetzt nicht Pümpel, Huber, Unterwäsche haben oder sowas, ja, sondern der will immer die großen Filialisten haben. Daran hängt es ja auch so ein bisschen. Wir sehen ja hier dieses Konzept an Tunam. Gut, es fällt mir der Name nicht ein. Manufaktum. Genau, also das Manufaktum ist es. Genau, also ich glaube, sowas läuft ganz gut, so ein bisschen spezialisiert oder auch so Flagship-Stores, da sieht man ja auch viel, die kommen, also da merkt man schon so ein bisschen was.
Na, da gehst du rein, suchst eigentlich was Bestimmtes und dann siehst du noch so viele andere coolen Sachen und dann nimmst du die mit. Hat so ein bisschen was wie ein Bauhaus.
Ja.
Oder ein Toben oder ein Obi. Also da gehe ich rein mit einem klaren Ziel und gehe definitiv mit mindestens 5 Teilen mehr raus als geplant.
So ist es. Ja, das ist bei den Damen Ikea, bei uns ist es der Baumarkt. So ist es. Wichtiges Thema, Zinsen. Wie siehst du so die zumindest die nächsten 12 Monate? Was ist so deine Sicht?
Also die kurzen Zinsen werden runtergehen. Mhm. Wir erwarten eigentlich noch mindestens 2 Leitzinssenkungen der EZB.
Ja.
Und damit wird das kurze Geld halt günstig, dadurch, dass wir Banken aber grundsätzlich ja eine Zinssicherung wollen oder einen langfristigen Zins, hilft es nur bedingt. Weil halt auch die Hedging-Kosten steigen, sind also Caps und Swaps halt teurer geworden. Und so ein 10-Jahres-Geld ist halt auch wieder ein bisschen teurer geworden. Mhm. Und es ist nicht davon auszugehen, dass es wieder runterkommt.
Ja.
Weil die aktuelle Zinsentwicklung im langen Geld reflektiert ja mehr auf die Inflationserwartung von Investoren. Und zum Beispiel mit dem Investitionspaket und dem Militärpaket der Bundesrepublik Deutschland haben wir ein bisschen an Bonität verloren.
Das ist die Ankündigung, hatte glaube ich schon 40 Basispunkte mal über 3 Tage gemacht.
Ja. Das ist halt einfach Kapitalmarkt, die sagen, okay, das wird definitiv dazu führen, dass irgendwann auch wieder die Inflation zurückkommt. Und wenn ich jetzt in 10 Jahren in die Zukunft schaue, dann ist halt so der Investmentmanager und sagt, da musst du jetzt mal gucken. Und schwupp gehen die langen Zinsen hoch, weil die interessieren sich ja nun mal gar nicht für den Leitzins.
Ja, so ist es. Ja,
also insofern, ich würde mit dem aktuellen Zinsniveau im langen Geld durchaus noch eine Weile rechnen.
Mhm. Würde ich auch sagen. Also wir am 10-Jahres-Endstand irgendwas um die 2,50 plus minus.
Und vor allem, da soll auch keiner weinen. Also ich meine, die meisten Zuhörer wahrscheinlich und wir beide sind auf jeden Fall alt genug, dass man in den 90er Jahren noch 2-stellige Zinssätze hatte.
So ist es. Also ich kenne noch Zeiten, da war 8% völlig normal. Da hat ein Autokredit deutlich über 10 gekostet. Ja? Also,
und deswegen verlangen wir auch, wenn wir unsere Kreditrisiken jetzt prüfen, dass die Kunden auch in der Lage wären, Zinsen in der Größenordnung von bis zu 8% auszuhalten.
Mhm.
Ja, nicht, weil wir davon ausgehen, dass es in 2 Jahren soweit ist, aber halt diesen Puffer zu haben zwischen dem aktuellen Zinsniveau inklusive Tilgung zu einem eventuell höheren Zinsniveau plus Tilgung, also da gehst du wieder auf die 8%.
Ja, so ist es. Also das sehen wir bei vielen, das wird ja in verschiedensten Berechnungsmodellen mit BWK ist es so, ohne BWK ist es so. Mhm. Das sehen wir bei allen, ich weiß nicht, ob das mittlerweile nicht sogar eine Auflage ist von der Aufsicht, bin mir nicht sicher. Aber die rechnen natürlich alle so und das beschränkt dann auch die Kredithöhe an der Stelle. Da haben sich auch noch nicht alle dran gewöhnt. Ja, die Diskussion führen wir auch täglich, warum es ging doch früher. Ja, geht nicht mehr. Ja, also kann man drüber philosophieren. Da stehen wir aktuell. Das so. Aber wir merken auch, letztes Jahr war bei uns eher durchwachsen. Viel in der Hand gehabt, aber viele Sachen halt auch, wie du es zum Anfang beschrieben hast, Käufer, Verkäufer hatten da völlig unterschiedliche Vorstellungen, was die Kaufpreise angeht. Und viele Deals, die wir mitbegleitet haben, sind auf der letzten Rille gescheitert. Ja, davon hatten wir einige. Und dieses Jahr sieht es schon wieder deutlich anders aus. Also wir begleiten viele Sachen, die auch laufen. Wir haben viele Umschuldungen, die wir gerade auf dem Tisch haben. Also wir sind eigentlich ganz zufrieden aktuell.
Also kann ich genauso sagen, wir haben schöne Anträge auf dem Tisch und sind auch zuversichtlich, dass wir die Ziele, die wir erreichen wollen, auf jeden Fall erreichen. Also ich bin absolut im Plan. Und das halt auch in den Assetklassen, die ich gerade gerne bespiele, hatten wir ja gerade schon gesagt, vom studentischen Wohnen, Wohnlogistik, Hotellerie, und sind damit echt wirklich auf einem guten Weg, inklusive Wohnungsneubau und Konversionen sind wir auch dabei. Und da haben wir echt gerade viel Freude und viel Spaß und würden uns eigentlich wünschen, dass noch mehr davon da wäre.
Mhm.
Aber der Markt ist ja auch eng, weil auch die anderen Banken wollen Geschäft machen und die Konkurrenz ist in Berlin nicht weniger geworden.
Das stimmt. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass wir dieses Jahr von der einen oder anderen Bank noch was hören werden, eher in der negativen Richtung. Ja. Wir schauen mal, das hatten wir auch in unserem letzten Podcast mit den Gästen besprochen. Da gibt es so ein paar Namen, die durch die Gegend geistern, wo ich auch weiß, wie viel sie dann an zum Beispiel an Projektentwicklung auch im Buch haben, wo ich mir sage, allein die schiere Zahl. Also über ein Drittel Projektentwicklung im Kreditbuch, da weiß ich, da kann es mit dem Eigenkapital auch mal eng werden. Schauen wir mal. auch so vielleicht noch so als abschließendes Thema, wir kommen langsam zum Ende, wir sind schon wieder eine halbe Stunde dabei. Wie siehst du, würdest du sagen, dass dieses Jahr nochmal ein Schwall an Insolvenzen kommt auf Kundenseite? Also dass bei vielen, also haben ja Erleichterungen durch die Aufsicht bekommen und man musste nicht gleich alles bewerten, aber dass gerade auch bankenseitig da nochmal die Schrauben ein bisschen angezogen wird?
Ob jetzt die Banken die Schrauben weiter
anziehen? Also die Schrauben so anziehen, dass der Kunde halt nicht mehr kann. Also es gab ja Erleichterungen, Zinsaussetzungen, Tilgungsaussetzungen, was auch immer für Erleichterungsmaßnahmen zugestanden wurden. Auch bewertungstechnisch für die Banken, würdest du sagen, wir sehen dieses Jahr nochmal ein kleines Blutbad? Also das war so zumindest, was ich von den Leuten von der Miepe mitgenommen habe, dass sie dieses Jahr noch so ein bisschen was befürchten.
Also ein Blutbad sehe ich nicht. Da sind mittlerweile alle Banken ausreichend gut aufgestellt. Und allein schon durch Lehman haben wir auf der Eigenkapitalseite so viel Volumen schaffen müssen, dass wir halt eine solche Wertkorrektur, wie wir sie gerade sehen, aushalten können. Es könnte tatsächlich genauso sein, wie du sagst, dass die eine oder andere Bank keine Projektentwicklung mehr anbietet, weil dafür reicht es dann im Zweifel nicht mehr. Die kommen um die Kurve mit dem, was sie haben und mit Bestandsimmobilien. Aber dadurch, dass bei Projektentwicklungen die Eigenkapitalanforderungen deutlich höher sind, könnte das sein, dass man sagt, okay, da halten wir uns jetzt mal zurück. Blutbad sehe ich auch nicht, weil wir würden uns selber auch ganz schön wehtun. Und dadurch, dass wir so konservativ nahezu alle finanziert haben, dürfte da eigentlich nichts notwendig sein. Jetzt stellt sich die schlaue Frage, sollte man nicht trotzdem, zum Beispiel wenn ein Kredit ausläuft, sagen, so, jetzt möchte ich ihn zurückhaben und wenn nicht, verwerte ich. Das könnte man machen, aber derzeit machen es die Banken nicht, weil sie, wie gesagt, relativ konservativ finanziert haben. Und jetzt könnte man sagen, gut, die Verkaufspreise sind von 33 aufs 23-fache runtergekommen. Aber wir Banken haben in der Regel im 20-fachen maximal finanziert.
Ja, maximal, wollte ich sagen.
Und damit sind wir natürlich nach wie vor auf einem Niveau unterwegs, dass wir keine Not haben, eine Not zu verursachen.
Ja.
Würden die Banken aber so angloamerikanisch agieren und sagen so, also ich muss das jetzt mal loswerden, dann wäre das durchaus ein vielleicht kurzfristiger Flächenbrand. Aber den werden die deutschen Banken nicht verursachen. Davon gehe ich aus.
Ja, sehe ich auch so.
Aber Insolvenzen, um den Punkt auch noch aufzugreifen, da sehe ich noch ein paar. Also da wird es noch ein paar erwischen, die halt einfach die lange Zeit des gestiegenen Zinsniveaus, die Zurückhaltung am Investmentmarkt nicht überstehen. Ich hoffe, das sind alles nicht meine Kunden dann, aber ich drücke allen die Daumen.
Ja, also es gibt da so den einen oder anderen, der auch über die hämisch unterwegs ist, auch bei den Jungs, die sich gerade vielleicht bei LinkedIn ein bisschen rechtfertigen über Sachen. Klar, wenn man früher laut ist, dann muss man jetzt auch mal den Gegenwind aushalten. Aber an der Stelle, ja, ich meine, da hängen auch immer Menschen dran. Da sind Immobilien geschaffen worden, wo Leute drin wohnen, arbeiten und was weiß ich. Also man kann, wenn man es unbedingt möchte, da ein bisschen Schadenfreude empfinden. Aber ich weiß nicht, ob das angebracht ist an der Stelle. Also lassen wir uns mal überraschen. So ist es. So, dann nehmen wir noch einen kleinen letzten Schluck. Ich bedanke mich für den Besuch, für das angenehme Gespräch. Und wir hören uns alle das nächste Mal. Vielen Dank.
Tschüss.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.